Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feierabend, der Besser-Hier-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast rund um das Leben und Arbeiten in der Metropolregion Hamburg. Und heute haben wir eine ganz besondere Gesprächspartnerin. Isabel ist bei uns. Hallo Isabel.
Hallo, freut mich.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und ja, du kannst dich ja gern selbst einmal kurz vorstellen. Du bist ja Tischlerin und Influencerin und unter dem Namen die Tischlerin nimmst du auch Social Media so ein bisschen in deinen Berufsalltag mit und möchtest vor allem junge Frauen fürs Handwerk begeistern. Magst du einfach noch mal kurz was über dich erzählen? Und auch so deinen Weg ins Handwerk vielleicht.
Ja, also ich habe 2017 meine Ausbildung angefangen und sie 2020 beendet. Mhm. Ich bin seit 2 Jahren ungefähr auch auf Social Media vermehrt aktiv, aus dem Grund, dass ich finde, dass das Handwerk ein Berufsfeld ist, was viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte und in diesem Social Media fähigen Spektrum einfach mit aufgenommen werden sollte, weil es eine sehr ästhetisch darstellbare Berufssparte ist. Nicht nur das, es ist vor allem etwas, was der Gesellschaft einen Mehrwert liefert. Mhm. Es ist etwas, was einen selbst wahnsinnig erfüllt, wenn man es macht. Und es ist ein Beruf, der generell dafür sorgt, dass man ganz kernzufrieden am Ende des Tages nach Hause geht. Und das sollte mehr Menschen wieder gezeigt werden und ihnen nicht vorenthalten werden, denn im Endeffekt sollte jeder schauen, dass er seine Berufsspektren so weit wie möglich hält, ohne sich da drin zu verlieren.
Ja, das ist auf jeden Fall total wichtig und da kannst du ja auch so eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag, falls es den gibt, bei dir aus?
Ich bin selbstständig hauptsächlich und habe deshalb die Herausforderung, eine Routine für mich zu etablieren, die für mich funktioniert. Ich habe niemanden, der mir sagt, Montag machst du das, Dienstag machst du das, sondern ich muss versuchen, selbst dieses Regelmäßige reinzubekommen. Und deshalb hat das zum Beispiel allein 1 Jahr gedauert mit vielen Back and Forth. Das allein schon ist eine Geschichte für sich. Und jetzt ist aber so eine Art Grundstruktur da, mit der ich gut und routiniert arbeiten kann, die dafür sorgt, dass viele wiederkommende Themen sofort aus meinem Kopf rausgelöscht werden, weil ich mir einen festen Zeitslot dafür gesetzt habe. Wenn man das jetzt benennen möchte, diese Routine, die ich mir da erarbeitet habe, dann sieht es so aus, dass ich montags meine Steuern mache und mein Content für die Woche vorbereite, dienstags Schnitt Tage habe, wo ich Videos schneide und dann mittwochs habe ich meine Meeting-Tage, da mache ich nur Meetings. Donnerstags ist Content-Produktion und freitags ist Arbeit in der Tischlerei und danach Content-Produktion und am Wochenende ist Upload und noch ein paar Schnitttage.
Sehr abwechslungsreich klingt das auf jeden Fall.
Ja, es macht Spaß auf jeden Fall. Also es ist viel Arbeit. Ich glaube, es ist sehr unkonform mit unserer Gesellschaft, teilweise das zu machen, was man machen will und einfach nur Spaß bei seiner Arbeit zu haben. Es gibt natürlich auch schwierige Tage, aber im Großen und Ganzen würde ich es jederzeit wieder machen, auch wenn es sehr, sehr anstrengend war, das dahin zu kommen.
War die richtige Entscheidung, ja.
Ja, doch.
Ja, das ist doch cool. Und wenn du mal so zurückdenkst, was für Dienstleistungen, was für Möbel, Stücke hast du so, wo warst du da so beteiligt? Hast du da auch vielleicht etwas, was dir besonders viel Spaß gemacht hat?
Ja, also es gab natürlich einiges, wo ich mit dran beteiligt war. Es gab herausragende Projekte, es gab auch Projekte, die halt eben durchschnittlich bis langweilig sind. Aber im Großen und Ganzen waren so die coolsten Projekte, an denen ich mitgewirkt habe, hier in Hamburg eine Tür nachzubauen, nach dem alten Vorbild von 1901.
Oh, wow.
Und die war komplett niedergebrannt gewesen und es gab nur ein einziges Foto in schwarz-weiß von dieser Tür, was sehr klein war. Und nach diesem Vorbild haben wir die Tür nachgebaut, also nach diesem Foto. Und sie sah tatsächlich am Ende, soweit man es vom Foto sagen kann, 1:1 so aus. Es war ein riesengroßes Fest. Der Architekt hat tatsächlich auch mit Champagner mit uns angestoßen, weil das ein ganz großer Moment war für ihn. Ich durfte in meiner Ausbildung in den schönsten Villen Hamburgs arbeiten, also in Blankenese, in Treppenviertel. Das war auch großartig. Da hatten wir ein Haus. Das war von 1771 oder 1779, glaube ich. Die eine Hälfte, aber die andere Hälfte war von 1570.
Oh.
Und das Haus sah aber aus wie ein Haus. Also es ist wirklich Wahnsinn. Das war ein cooles Projekt, ja.
Ja, das ist dann ja auch was sehr Besonderes. So. Und was war dein Gesellenstück?
Ich habe einen Schuhschrank gebaut aus vielen verschiedenen Materialien. Ich habe Kupfer verarbeitet, ich habe Plexiglas verarbeitet, französischen Nussbaum. Und dieses Gesellenstück wurde tatsächlich auch zum Schluss bis nach Amerika von Plexiglas veröffentlicht, weil die das so cool fanden. Und ja, das hat mich sehr stolz gemacht.
Das glaube ich, das ist ja auch dann ein toller Erfolg.
Ja, voll.
Steht der auch bei dir im Flur sozusagen?
Genau, der steht bei mir im Flur und ich warte nur darauf. Mein Freund und ich versuchen ja gerade dieses verrückte Griechenland-Projekt zu realisieren, also ein Haus in Griechenland auszubauen und das Ganze dann auch auf YouTube natürlich aufzubereiten. Und da soll es dann eigentlich hin, aber gemacht.
Ist es denn, du bist ja beruflich als Tischlerin immer aktiv, bist du auch in deiner Freizeit handwerklich aktiv oder sagst du da, nee, jetzt möchte ich mal was ganz anderes machen?
Es verschwimmt so, man kann das gar nicht genau sagen. Ich arbeite freitags als Tischlerin, aber allein für Social Media bin ich ja dauerhaft als Tischlerin unterwegs und dann auch wieder nicht. Und dann verbindet sich zum Beispiel auch mein privates Projekt damit, dass ich dann sage, okay, das poste ich jetzt auch auf Social Media. Also die Grenzen zwischen Beruf und Arbeit, wollte ich schon sagen, zwischen Beruf und Privatleben gibt es in meinem Leben nicht wirklich.
Verschwimmt alles so. Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber was würdest du denn sagen, was macht so dieses Handwerk der Beruf Tischlerin für dich besonders attraktiv? Warum, ja, schlägt da dein Herz so für?
Ich bin ein Mensch, der ein krasses Autoritätsproblem hat und ich finde jede Form von Sachen, die mich persönlich einschränkt, nicht positiv. Und das Tischlern war eine Berufswahl, von der ich wusste, dass es keine Grenzen gibt. Und auch mir im Privatleben was bringt, weil wenn ich für zu Hause etwas haben möchte, dann kann niemand kommen und mir sagen, ja, das geht aber nicht. Weil ich weiß es besser und ich kann sagen, doch, das geht, es gibt Möglichkeiten. Und das habe ich schon so oft erlebt. Und meistens, wenn man etwas umsetzen möchte, hängt es daran, dass andere mitziehen. Und das finde ich auch wahnsinnig ausbremsend. Und das habe ich hier nämlich auch nicht so. Weil ich kann einfach in die Werkstatt gehen und Sachen bauen. Und so habe ich maximale Freiheit in meinem Job, der mir gleichzeitig was Positives für mein echtes privates Leben zurückgibt und mir den Spielraum gibt, einfach mich in jeder Form auszuleben. Und das fand ich so erstrebenswert an dem Beruf. Also es ist aber bei jedem Handwerksberuf so, meiner Meinung nach.
Die Freiheiten dann auch und ja, wirklich was in der Hand selber zu haben. Dann.
Es sind einfach Fähigkeiten, die dir nie wieder jemand wegnehmen kann. Also egal, was sich jetzt verändert, ob es morgen noch Computer gibt oder nicht, es ist egal, weil niemand wird mir das wegnehmen können. Und ich wollte eine Ausbildung machen, die mir niemand wegnehmen kann. Auch. Denn ich dachte mir so bei Business oder Marketing oder all diesen Sachen, es muss ja nur jemand kommen und dir das Internet wegnehmen, so ungefähr, wo du gar keine Aktien drauf hast, du kannst nichts dran machen, dann hast du keinen Job mehr. Also dann, du kannst gar nichts mehr dann. Und ich wollte das nicht. Ich wollte was haben, was diese Zeit überdauert.
Das ist da ja auf jeden Fall gegeben. Man hat da so eine Unabhängigkeit von.
Man ist krisenresistent, das merkt man eben, ne? Bei den ganzen Krisen, die jetzt gerade da sind. Ja. Die Materialkrise ist das Einzige, was jetzt gerade eine schwere Belastung fürs Handwerk ist, aber es ist ja trotzdem alles irgendwo noch zu bekommen. Es dauert nur länger oder ist teurer, aber auf jeden Fall kann man hier an diesem Beispiel schön sehen, dass das Handwerk konsistent eigentlich eine der Branchen ist, die zukunftsweisend ist und am nachhaltigsten, am längsten, krisenresistentesten.
Und ja auch eine total wichtige Branche, aber viele haben vielleicht gar nicht so den Bezug zum Handwerk, wenn sie vielleicht nicht jemanden in der Familie haben, der in der Branche auch arbeitet oder so. Deshalb bist du ja auch auf Social Media quasi aktiv, um da auch Leute ranzuführen, die das vielleicht nicht so kennen oder für sich gar nicht als Möglichkeit sehen. Oder was würdest du sagen, wie kann Mann oder Frau so den Weg ins Handwerk finden, wenn man da nicht so den familiären Bezug zu hat?
Zum einen über euch und dann natürlich darüber, sich erstmal von Konventionen und Normen zu lösen. Und das ist viel wichtiger und viel schwieriger, als es klingt. Weil du denkst ans Geld, du denkst an deinen Status, du denkst an das, was deine Familie glücklich macht, du denkst an das, was deine Freunde cool finden, du denkst an das, was ein Partner vielleicht irgendwann von dir erwartet, du denkst an das, was dein noch nicht mal geborenes Kind irgendwie vielleicht irgendwann mal braucht. Und das schränkt dich ja in all deiner Denkensweise schon so krass ein und legt ja Meinungen von außen auf dich drauf. Mhm. Also in dem Moment, wo du dich an Konventionen, Normen und solche Erwartungen hältst, minimierst du deine Denkweise um mindestens 80%. Und das heißt, das ist der erste und wichtigste Schritt, sich von Konventionen und Normen zu trennen und sich im gleichen Schritt bewusst zu machen, dass die einzige Meinung, die zählt, die eigene ist, was auch sehr schwierig ist, weil wir doch oft sehr abhängig von anderen sind und auch andere Meinungen in uns übergehen lassen. Und manchmal vermischt sich dieses Bild und man weiß nicht mehr, wer man wirklich noch ist. Und das wiederum setzt voraus, dass man sich auch Zeit für sich selbst nimmt. Und manchmal ist Zeit für sich selbst eben auch einfach nur auf sein Bauchgefühl hören. Ja. Und wenn dein Bauchgefühl dir sagt zum Beispiel, ich würde gerne flechten, ja, es gibt den Beruf Korbflechter, er stirbt aus aktuell. Mhm. Ja, also es ist halt, man muss frei denken. Und das, was dem natürlich dann auch zugrunde liegt, also es ist halt so eine Frage, die ich jetzt stundenlang beantworten könnte, ist, dass ja auch andere diesen Druck erstmal auf einen aufbauen. Das heißt auch da, also andere Leute müssen, also wenn jeder das für sich, was ich gerade gesagt habe, sich von Konventionen und Normen trennen, wenn jeder das für sich verinnerlichen würde, dann würde es ja auch niemand anderem mehr auferlegt werden. Also wenn wir alle bei uns selbst anfangen, dann haben wir alle am Ende kein Problem in der Gesellschaft eigentlich. Aber das ist jetzt sehr generell und verallgemeinernd. Zurück zu deiner Frage. Es gibt die Big Three, man selbst, die Gesellschaft, die Schule, all diese Dinge. Und natürlich auch Bildung im Sinne von Aufklärung, mehr Marketing, Netz, Digitalisierung. Auch da einfach diesen Schritt machen.
Ja, und es sind ja auch, ne, wie du auch sagst, die Gesellschaft spielt eine große Rolle und es gibt ja immer noch so Rollenbilder, die verankert sind. Zum Beispiel mein Opa war auch Tischler. Aber für mich kam das irgendwie nie so in Frage, vielleicht diesen Weg auch einzuschlagen, weil ja vielleicht dann so gewisse Vorbilder, junge Frauen, die das machen, auch gefehlt haben. Warum hast du deinen Instagram-Account gegründet? War das Feedback von Anfang an positiv oder ja, war so der Start damit?
Warum habe ich meinen Instagram-Kanal gegründet? Also ich würde gerne super professionell sagen, ich habe das alles geplant, aber so war es nicht. Mhm. Ich habe aus einem Bauchgefühl heraus den Instagram-Kanal gemacht, genauso wie die Ausbildung. Und habe mir gedacht, weißt du was, ich sehe so viel Kardashian, so viel, also, und das interessiert mich einfach alles nicht. Aber das, also das Tischlern zu sehen und so, das hätte mich mega interessiert. Ich habe mich alleine zu dieser Ausbildung hingekämpft sozusagen. Und ich dachte mir, das ist etwas, was viel mehr gezeigt werden muss. Das muss viel mehr dargestellt werden. Und wenn ich nur ein kleines Puzzleteil in dieser Welt bin, dann ist mein Puzzleteil aber eins, was sich nicht anpasst an die anderen, sondern das Tischlern. So, das will ich sehen. So. Und jeder Mensch kann was beitragen. Und manche gehen eben mit den Trends und tragen dann das bei, was so einer Masse irgendwie entspricht. Aber wenn jeder einfach das machen würde, was er machen will, dann hätten wir ganz, ganz viele bunte Nuancen. Und dann würde der eine das Tischlern zeigen und so wie Sandra, die zeigt SHK-Anlagenmechanik und wieder ein anderer würde was ganz anderes zeigen. Und Gott sei Dank, slowly, slowly wird es ja aber auch gerade so. Dieser Beauty-Trend und dieses so stringent out of the 50s langweilige, was digitalisiert wurde, flacht ja langsam so ein bisschen ab. Das ist ganz schön. Aber den Instagram-Kanal habe ich erstmal ohne Absichten gegründet. Es ging mir nur darum, einen Beitrag zu leisten, der sehr egoistisch gedacht war, weil ich wollte das sehen und ich habe es nicht gesehen und ich dachte, gut, dann zeige ich das. Peu à peu kamen auch mehr Menschen mit dazu, die mir dann auch diese Frage gestellt haben und dann habe ich mir diese Frage auch gestellt und dann hat sich das so entwickelt.
Also erstmal so eine Lücke zu schließen quasi. Ja, auf Social Media ist es ja auch wichtig, da regelmäßig am Ball zu bleiben, regelmäßig was zu posten. Wie schaffst du das, das so zu erfüllen?
Ich weiß es selber meistens nicht, wie ich das schaffe. Ich bin konstant unzufrieden mit mir selbst und denke mir, ja, scheiße, du musst mehr machen, du musst mehr so, ne? Deshalb danke an der Stelle für das Kompliment.
Gerne.
Ich versuche auch das in meinen Routineplan mit aufzunehmen, montags Content vorbereiten, donnerstags Reels aufnehmen, das Ganze dann irgendwie so zu schedulen. Shoutout an Instagram, bei dem man immer noch keine Reels schedulen kann und Beiträge, beziehungsweise über Meta geht das dann ja doch. Das ist so, ich versuche einfach so routiniert wie möglich alles abzuarbeiten und dann am Ende ein bisschen mehr Freiraum für Kreativität zu haben, weil ich habe auf jeden Fall sehr stark gemerkt, als ich keine Routine hatte, gab es weniger Zeit. Also jetzt, wo ich mehr Routine habe, habe ich mehr Zeit eigentlich. Ich bin aber auch wieder vom Thema ein bisschen abgedriftet. Was war die Frage nochmal?
Wie du es schaffst, so regelmäßig.
Ach so, ja, genau. Ja, ich kann es ja eigentlich nicht beantworten. Routine, Disziplin, am Ball bleiben, Zähne zusammenbeißen, Content produzieren.
Einfach machen.
Einen Manager haben, der jeden Mittwoch dasteht und sagt, wo ist der Content?
Ein bisschen, ja. Was sind so deine Ziele für die Zukunft auch von deinen Social Media Accounts? Hast du da noch Visionen, was du da noch erreichen möchtest oder machen möchtest?
Ja, also Visionen habe ich viele. Ich versuche sie alle zu manifestieren, indem ich irgendwelche TikTok-Sounds speichere. Nein, Spaß. aber ich habe in erster Linie das große und übergeordnete Ziel, irgendwann auf eine Karriere zurückblicken zu können, in der ich sagen kann, geil, es sind irgendwie 1000, 2000 Leute ins Handwerk gegangen und es wären sie nicht, wenn ich nicht da gewesen wäre. Nicht, dass ich da der relevante Punkt bin, sondern mehr, dass ich mich in so einen Dienst der Gesellschaft gestellt habe, weil für mich ist meine absolute Horrorvorstellung, irgendwann auf dem Bett zu liegen, auf dem Totenbett und so zu denken, so, ja, also ich habe eigentlich absolut nichts beigetragen, so. Und das finde ich so einen schlimmen Gedanken, dass es mir in erster Linie darum geht, dass hoffentlich es einen Impact hat, wo Leute zu ihrer Passion finden und das Handwerk einfach nicht ausstirbt, weil in die Richtung geht's ja aktuell.
Ja, das stimmt. Fachkräftemangel, Stichwort, ne?
Ja, und ohne das Handwerk können wir die Klimaziele nicht erfüllen. Das ist halt das große Problem. Deswegen ist es so ein Riesenthema für mich. Also, weil wer soll die Solaranlagen bauen? Wer soll sie installieren? Wer soll die ganzen Frachtschiffe instand halten? Wer soll denn bitte die ganzen Flugzeuge umbauen, wenn dann endlich neue Technologien da sind? Wer baut die Autos? Wer saniert die Häuser energieeffizient? So, das sind alles, was ich gerade benannt habe, sind entweder Ingenieurs, Entwickler oder halt Handwerksberufe. Und was dazwischen gibt es nicht. So Softwareentwickler vielleicht noch. Und deshalb ist es wahnsinnig relevant, denn wenn jetzt das Handwerk in dieser Phase, in der wir uns befinden, ausstirbt, dann vergesst es jetzt schon mit den 1,5 Grad. Aber dann vergesst es auf jeden Fall. Also da müssen es gar nicht mehr versuchen. Und deshalb ist es super wichtig.
Boah, das sind total spannende Ziele oder auch eine Vision, die du für dich selber entwickelt hast, irgendwie in welche Richtung du gerne möchtest und was du damit bewirken möchtest. Und ich habe jetzt gerade dabei nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht. Du hast ja für dich schon ziemlich klar herausgearbeitet, warum du gerne ins Handwerk möchtest, was so deine persönlichen Stärken auch sind, wo vielleicht auch deine Schwächen sind. Bist du so ein bisschen darauf eingegangen, was ich sehr positiv finde. Das macht auch nicht jeder. Und ist, finde ich, auch ein sehr gutes Vorbild, dass man mal sagt, das ist meine Schwäche und da bin ich nicht so ganz so gut unterwegs. Wie könnte jemand anderes das auch für sich herausfinden? Hast du da vielleicht einen Tipp oder was du mit an die Hand geben kannst, dass jemand merkt, das sind meine Stärken und deswegen bin ich vielleicht auch im Handwerk genau richtig, weil das kann ich besonders gut. Wie findet man das raus?
Das ist schwierig, das jetzt so... Also eigentlich ist diese Frage so ein eigener Podcast, so ein bisschen. Aber da arbeite ich zum Beispiel gerade auch dran, dass nächstes Jahr vielleicht die ersten 2 Kurse gelauncht werden, wo man sich bei mir anmelden kann, um sowas eben gemeinsam herauszufinden, während man so ein bisschen handwerklich was macht. Und ich habe so eine Art Schema F, Skizzenblock mit Fragen, mit ganz bestimmten präzisen Fragen und Stichworten zusammengestellt, die einem dabei helfen, halt genau diese Fragen beantwortet zu bekommen. Also, was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken? Und oft ist eben nicht die Frage, was ist meine Schwäche? Ach ja, stimmt, ach, hätte ich mir diese Frage mal vorgestellt. Nein, du musst über Umwege darauf kommen, was deine Schwäche ist. Und das fängt manchmal dabei an, sich zu fragen, zum Beispiel, wann werde ich ungeduldig? Und da merkst du, ah, okay, in dieser Situation werde ich ungeduldig. ungeduldig. Warum werde ich ungeduldig? Was löst das in mir aus? Wie würde die Situation im Optimalfall aussehen? And suddenly bist du bei deinem ersten Problem, bei deiner ersten Schwäche. Also so, oder vielleicht wird man auch gar nicht ungeduldig. Wirst du wütend? Warum werde ich wütend? Also es gibt eben so ganz, ganz viele Fragen, wo man da hinkommen kann. Und dann irgendwann kannst du aus diesem Grundbaustein weiterarbeiten und sagen, okay, das sind jetzt meine Schwächen, das sind meine Stärken. Was kann ich damit machen? Und dann wieder sozusagen so ein Puzzle, so ein Monopoly finden für eine Jobauswahl zum Beispiel oder auch einfach für generelle Ziele, die man sich im Leben stellt. Also wie gesagt, das ist ein sehr großes Thema. Wer so einen ganz kleinen Einblick reinfinden möchte, der kann gerne in mein Story-Highlight gehen auf Instagram. Da habe ich das Tool von die Tischlerin, das Selbstreflexionstool. Und da kann man einfach mal durchklicken und da sind schon Fragen und da kann man sich die schon mal nehmen und ich erkläre so ein bisschen, es gibt nämlich was, was ich jedes Jahr mache, jedes Jahr schreibe ich meine Ziele auf und was ich erreicht habe und was ich nicht erreicht habe und was meine Stärken sind und das habe ich schon mal als Story-Highlight geteilt und das kann man sich gerne auf Instagram auch bei die Tischlerin anschauen.
Spannend und dann gab es ja schon, bevor du quasi in den Job als Tischlerin gestartet bist und die Ausbildung gestartet bist, so eine Phase, wo du dich ja wahrscheinlich so ein bisschen selbst reflektiert hast, habe ich dich eben verstanden. Und als du dann als Tischlerin fertig warst mit deiner Ausbildung und gearbeitet hast, da hast du bestimmt auch wieder an der einen oder anderen Stelle reflektiert, weil vielleicht hast du gemerkt, ja, die um mich herum sind vielleicht eher tatsächlich alle männlich und weniger Frauen. Wie war so die, was ist dir nach den ersten Tagen oder auch Wochen dort in den Kopf gekommen? Hast du dich da ernst genommen gefühlt als Frau? Was hast du da so reflektiert nach den ersten Wochentagen?
Es ist ja so gewesen, dass ich in der Ausbildung schon relativ viel Pech hatte. Das heißt, eigentlich nicht ernst genommen werden oder von Männern auch untergebuttert werden, herabgestuft werden. Das waren alles Themen, die mich schon seit der Ausbildung begleitet haben. Das heißt, es war nicht so, dass ich dann irgendwie ausgelernt war und mir dachte, wow, was ist denn hier in dieser Gesellschaft los? Sondern es war halt in der Ausbildung schon klar, okay, wir haben hier ein Problem. Ich habe dann relativ lange gebraucht, um meine Naivität abzuwerfen. Es ist nichts, was ich gerne gemacht habe. Also es ist nicht so, hey, danke, dass jetzt meine Naivität weg ist, weil jetzt bin ich gewappnet fürs Leben. Sondern ich denke mir eher so, wäre doch eigentlich schön, wenn Menschen ihre Naivität behalten könnten, weil sie nicht kaputt gemacht wird und sie deshalb auch nie lernen müssten, dass man sie abschütteln muss. Aber es war dann eben so, ich habe meine Naivität sehr stark verloren und mir war dann eigentlich klar, es wird so oder so hart. Also egal, was du angehst, es wird hart. Und das habe ich dann einfach so akzeptiert. Was dann natürlich nach der Ausbildung passiert ist, alleine auf den Baustellen, hatte nochmal einen anderen Geschmack, weil du halt nicht mehr einen Arbeitskollegen hattest. Und selbst wenn der Arbeitskollege, den du hast, dich scheiße behandelt, dann ist es trotzdem auf eine komische Art und Weise noch deine Bezugsperson, ja, auf einer Baustelle. Du würdest immer eher dich dem verbunden fühlen, als jemand komplett Fremden. So. Mhm. Als ich dann aus der Ausbildung gekommen bin und selbstständig gearbeitet habe, da war es eben so, dass ich ganz alleine war. Und was mich da eher schockiert hat, war, ich wusste schon, dass Männer teils, ich möchte das gar nicht pauschalisieren, einen nicht ernst nehmen auf der Baustelle. Was ich aber noch nicht wusste, ist, dass es Frauen gibt, die dich auch nicht ernst nehmen und denen das egal ist, dass ihr beide Frauen seid, sondern die leben genauso in diesen alten Cis-White-Male-Strukturen wie teilweise der krasseste Cis-White-Male. So. Und da sind mir eben Sachen passiert, die waren so zerstörerisch, dass ich dann tatsächlich, also das hat mich erst dazu gebracht, dass ich dann für eine Zeit lang ganz kurz mit dem Tischlern aufgehört habe. So. Aber ich habe dann als Interior-Designerin gearbeitet, das war super, aber nichtsdestotrotz, trotz, es waren eigentlich eher Frauen, die am Ende maßgeblich mein Vertrauen kaputt gemacht haben.
Ich muss da gerade denken an einen kurzen Comicfilm, den ich mal gesehen habe, der sich allerdings eher auf den Büroalltag bezieht, aber das, glaube ich, so ganz gut veranschaulicht, was du gerade so beschrieben hast. Und zwar geht es darum, so ein Bürokontext, wo tatsächlich eher Männer arbeiten und dann kommt eine Frau, die da in anderer Form dargestellt wird, dort dazu und fühlt sich nicht richtig aufgehoben und fängt dann an, tatsächlich sich so anzuziehen und so zu verhalten wie die Männer, die gleichen Witze zu machen, die gleiche Kleidung zu tragen. bis dann irgendwann nach und nach auch andere dazu kommen, die so sind wie sie, und dann merkt sie, ah, ich habe mich hier irgendwie verändert und so wollte ich gar nicht sein. Da musste ich so ein bisschen gerade dran denken, als du so beschrieben hast, wie sich die anderen Frauen dann verhalten haben, dass sie sich eher angepasst haben, um in die Strukturen reinzupassen, aber man bringt ja eigentlich ganz viele andere Mehrwerte mit, die dadurch verloren gehen, dass halt alle sich anpassen und gleich werden, weil du hast ja ganz viele Vorteile, die du mitbringst, die dann leider verloren gehen. Wie hast du es denn geschafft? Du hast auch gerade gesagt, du bist so ein bisschen aus dem Tischler-Kontext rausgegangen eine Zeit lang, wieder zurückzukommen, da dein Standing zu entwickeln für dich, ohne dass du dich halt anpassen musst und dich vielleicht umstricken musst, sodass du auch rumläufst und dich verhältst wie die anderen Männer auf der Baustelle.
Ja, ich will nochmal ganz kurz sagen, dass ich kenne dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, mit den Frauen, die dann als erstes da sind und sich dann halt anpassen. Aber ich kann es dennoch nicht verstehen, dass man dann, wenn neue Frauen kommen, versucht, denen das auch aufzuerlegen. Dann müsste doch dieser Awakening-Moment kommen und du bist so, okay, aber ich werde jetzt nicht eine andere Frau so schlecht behandeln, wie mich Männer schlecht behandelt haben. Und dieses Weitergeben von Erfahrungen, dafür habe ich keinen Respekt. Also gar nicht. Und da gibt es auch keine Erklärung für. Ich will gar nicht sagen, dass dieser Prozess der Verwandlung, also sich anpassen und so werden wie die Männer und so reden, falsch ist. Das ist
vielleicht komplett auch Selbstschutz legitim. In dem Moment.
Das ist Selbstschutz. Natürlich ist es Selbstschutz. Das würden wir alle so machen. Aber wenn dann ein neuer Player reinkommt, dann nicht mehr klar denken zu können und zu sagen können, okay, hier ist was mit mir passiert.
Was siehst du da an der Stelle, wo man Impulse setzen kann, dass sich die Situation ändert?
Es sind drei Etappen. Es ist einmal die Etappe, dass Männer Frauen nicht mehr dazu zwingen dürfen oder so patriarchalisch sein dürfen, dass eine Frau sich so sehr verändert, dass sie ihre Weiblichkeit versucht abzulegen. Da haben wir diesen Schritt. Die Frau, der das dann passiert ist, die sollte schauen, dass sie anerkennt, dass es nicht richtig war, was mit ihr passiert ist und es deshalb auch nicht an andere weitergeben darf. Und die, die neu reinkommen, die sollten Respekt dafür haben, dass es früher mal anders war. Und gleichzeitig aber auch versuchen, ernst genommen zu werden und sich deshalb auch ernstzunehmend verhalten. So. Und ich glaube, das sind schon mal drei ganz gute Ansätze. Und alles andere drumherum macht ja die Gesellschaft in ihrem privaten, also in nicht ihrer privaten, aber in dieser zum Beispiel Social-Media-Debatte. Ja. Da ist ja jeder irgendwie passiv oder aktiv drin. Und auf dem Job würde ich einfach sagen, es sind diese drei Schnittpunkte, bei denen halt man sich gegenseitig ernst nehmen muss, man sich wahrnehmen muss, man reflektieren muss, und ja, wenn wir das machen, generell ernst nehmen, respektabel sein, uns reflektieren, andere reflektieren, Verständnis zeigen, dann würden wir generell sowieso über 50% aller Probleme nicht sprechen in der Gesellschaft. Aber ja. Und ach so, natürlich, ja klar, so eine Frau im Handwerk zu sein, also eine Tischlerin, die auch hohe Schuhe trägt und auch mal geschminkt ist, natürlich hilft das auch. Aber es ist auch schwer, ja, muss ich sagen.
Es hat ja schon einen Vorbildcharakter, auch dass du, sag ich mal, selbstständig bist, ist ja auch das, was ein Beispiel ist, gerade auch für junge Frauen, junge Mädchen, dass sie sehen, ich kann ins Handwerk gehen und ich kann sogar mein eigener Chef da sein. Ist ja nochmal eine Stufe weiter tatsächlich, als jetzt im Handwerk zu arbeiten, ist doch tatsächlich auch selbstständig zu sein und dann nochmal zusätzlich ein zweites Standbein zu haben mit Social Media. Ist an der Stelle ein total gutes Vorbild, womit man an einigen Vorurteilen auch mal zeigen kann, die sind vielleicht doch nicht richtig. Wie zum Beispiel, Männer sind die besseren Handwerker, stimmt dann doch nicht. Oder Frauen fallen zu lange aus, weil sie Kinder kriegen, ist vielleicht doch nicht das Relevanteste. Weil wenn wir keine Frauen mehr im Handwerk haben, dann haben wir bald keine Handwerker mehr. Also sie fallen vielleicht mal aus, weil sie Kinder kriegen, aber Männer können genauso ausfallen, weil sie in Elternzeit sind. Das sind Vorurteile, glaube ich, mit denen man aufräumen kann. Wie zum Beispiel, Frauen haben auch nicht genügend Kraft, um schwere Arbeiten zu verrichten. Wie würdest du sagen, hilft da zum Beispiel die Digitalisierung, um da auch an der einen oder anderen Stelle, erstmal ist man vielleicht gar nicht schwächer, oder man kann es aber auch durch Digitalisierung noch einfacher machen für alle, die im Handwerk arbeiten. Wie siehst du das da? Ist es da eine Hilfe?
Ja, also es sollte schon Lösungen und Innovationen geben, die generell den Handwerker in seinem Alltag körperlich entlasten, würde ich sagen. Dann davon würden Männer und Frauen profitieren, weil Frauen, also Männer sagen immer so, ja, ihr Frauen, ihr könnt ja nicht dann so schwer heben und so. Ja, die Männer haben mit 50 auch alle einen kaputten Rücken, wollt ihr mich verarschen? So, es ist mega schwer, es ist auch für Männer mega schwer. Der Beruf ist einfach anstrengend, so. Und wenn du dann halt nicht irgendwie vernünftig Yoga machst, dich dehnst, so, und das klingt jetzt für alle so albern, aber das musst du machen in diesem Beruf. Du arbeitest jeden Tag mega körperlich. Es sollte einfach schon geschaut werden, dass es Technologien gibt, die es allen leichter machen. Die Digitalisierung war da bis jetzt jetzt bestimmt eine Hilfe, könnte aber noch mehr werden, wird es sicherlich auch. Digital Solutions sind die Zukunft. Handwerk und Digitalisierung wird ineinander überfließen, so.
Und wir haben ja eben auch schon mal so ein bisschen das Thema angesprochen, dass es einfach zu wenige Leute im Handwerk tatsächlich gibt, dass wir da viel mehr noch junge Leute zu motivieren müssen. Wie ist denn aber zum Beispiel auch noch mit anderen, die ins Handwerk möchten? Zum Beispiel ist ein Quereinstieg in der Ausbildung auch noch in höherem Alter möglich? Wenn ich zum Beispiel merke, ich bin vielleicht in einem Job, der mir eigentlich gar keinen Spaß macht, sondern ich würde tatsächlich gerne im Bereich Tischler arbeiten, bin aber vielleicht schon 45 zum Beispiel oder 35 oder 55, weiß ich nicht. Gibt es da auch noch Möglichkeiten, einen Quereinstieg zu machen zum Beispiel?
Ja, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Eine sehr, sehr tolle Sache ist die Sache der Erinnerungen, dass du mit deinem vorherigen Job dich anmeldest, dann 60% deines vorherigen Gehaltes bekommst. Und da eine Umschulung machen kannst in 1,5 bis 2 Jahren. Das ist ein super Angebot, aber es gibt einfach zu wenig Plätze. Was fehlt, ist, dass man das BAföG ummelden kann, vielleicht nicht auf einen anderen Studiengang, sondern auf eine Ausbildung, dass man sagen kann, okay, ich habe mich fürs Studium entschieden, ich finde es aber nicht gut, ich will was anderes machen. Das wäre eine gute Lösung, um mehr Leute ins Handwerk zu bekommen und ein gutes neues System, weil so BAföG musst du anmelden und dann musst du das durchziehen. Also das Innungssystem ist das beste System, wenn man aber zum Beispiel sagen will, man möchte den Meister machen. Ist eine ganz gute Sache, nicht den Meister zu machen, der 10.000 Euro kostet, sondern seinen Techniker zu machen und dann musst du nur noch 3 Meistergänge machen, ja, musst dafür gar nichts bezahlen und nur diese letzten 3 Kurse und die Prüfung. Sparst du dir irgendwie, ich glaube, 8.000 Euro oder so. Und die Frage, die sich auch jeder stellen sollte, ist, ist es jemals zu spät, mein Leben zu leben?
Ja, das ist eine gute Frage, wo, glaube ich, vielleicht jetzt jeder oder viele nochmal dann was angestoßen bekommen haben durch so eine Frage. Wie ist es bei dir? Warum sagst du, ich möchte das auch langfristig machen? Welche Rahmenbedingungen passen da für dich? Oder was willst du in Zukunft noch mit bewegen, damit man auch langfristig den Beruf ausübt und nicht sich sagt, vielleicht mache ich doch nochmal was anderes, weil die Rahmenbedingungen passen vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht.
Ja, also die Rahmenbedingungen sollten sich auf jeden Fall verbessern, wenn man Leute langfristig im Handwerk halten will. Die Ausbildung muss besser vergütet werden. Generell der Lohn muss hochgestuft werden für eine solche Arbeit. Es sollte versucht werden, flexible Arbeitszeiten zu erschaffen. Also dass es zum Beispiel außerhalb Werkstätten gibt, die sich so zusammentun. Manche machen kleinere Aufgaben und kommen gerne irgendwie erst um 22 Uhr und arbeiten. Es ist halt alles Kommunikationsaufwand, sowas abzusprechen. Aber wenn man es machen würde, würde man, glaube ich, sehr effizient arbeiten können. Das ist jetzt aber schon relativ kryptisch mit flexiblen Arbeitszeiten. Es ist vor allem gemeint, dass vielleicht manche junge Leute nur 4 Tage die Woche arbeiten wollen. So. Und dann sagt man als Chef doch, ja, okay, gut, dann arbeitest du 4 Tage die Woche. Und dann verrechnet man das halt mit dem Gehalt. Viele Leute würden lieber weniger Geld bekommen und dafür 1 Tag mehr in der Woche haben. Und solche Themen könnte man relativ leicht, meiner Meinung nach, umsetzen und dann damit auch die Nachhaltigkeit der Leute, die im Handwerk bleiben, stark erhöhen.
Da hast du das natürlich für dich jetzt super gestaltet. Durch dass du selbstständig bist, kannst du dir die Rahmenbedingungen bauen, wie du möchtest. Das ist vielleicht auch nochmal ein Anreiz für die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer, sich zu überlegen, vielleicht werde ich auch selbstständig oder gründe, dann bin ich mein eigener Chef und kann die Rahmenbedingungen so abstecken, wie sie für mich die richtigen sind. Das ist ja auch ein Anreiz.
Ja, aber es ist auch sehr anstrengend und man muss auch der Typ dafür sein. Also ich würde niemals irgendwem einfach sagen so, ja, mach dich doch selbstständig. So. Also es ist so illusorisch, das schaffen vielleicht 1% der Menschen. Ja? Also es ist wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend, sich selbstständig zu machen. Und man muss erstmal ganz, 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 ganz viel leiden und dann ganz, ganz viel Glück haben und dann ganz, ganz viel leiden wieder und dann wieder ganz, ganz, ganz hart arbeiten und dann wird es vielleicht irgendwann gut. Das ist Selbstständigkeit. Ich würde das immer eher empfehlen, als Geselle zu arbeiten oder dann als Meister angestellt zu arbeiten. Das ist der bessere Weg. Ich bin auch angestellt. Ich bin in der Tischlerei, bin ich angestellt. Ich würde niemals...
Du machst das quasi zusätzlich dann.
Genau, ja. Also was heißt zusätzlich? Ich mache halt meinen YouTube-Kanal. Das ist ein Fulltime-Job. Und mache da ja schon ganz viele Tischler-Sachen und Tischler einfach... Und dann einmal, einen Tag die Woche, finde ich es ganz schön, wenn jemand zu mir kommt und sagt, so, heute machst du das, heute machst du das. Und ich muss nicht denken, ich muss nichts machen. Ja, das ist ganz schön. Also
das Gefühl.
Und das Finanzamt kommt auch nicht. Also als Angestellter ist das Leben viel leichter. Ist viel besser. Ist viel, viel besser. Mhm. Verhandelt einfach euer Gehalt vernünftig.
Das ist auch ein guter Punkt, da die Rahmenbedingungen auch verhandeln kann man an der einen oder anderen Stelle.
Ja.
Auch das ist sehr wichtig, dass man das auch immer wieder tut zu gegebenen Zeitpunkten. Vielleicht nochmal jetzt so rekapitulierend, was ist so für dich das schönste Gefühl am Ende des Tages? Ist es, wenn du ein Werkstück fertiggestellt hast? Ist es, wenn du Reaktionen auf deine Posts bei Instagram bekommst? Was ist das, was dir so am meisten Freude bereitet?
Nichts von alledem. Was mir am meisten Freude bereitet, ist Zeit mit meinem Hund zu verbringen, mit meinem Freund Zeit zu verbringen, mit meiner Familie zu sein, Ruhe zu haben, ausschlafen zu können. Das ist das, was mich am glücklichsten macht. Und ich finde, es ist total wichtig, das zu sagen, denn viele Leute denken so, zum Beispiel so, ach ja, wenn ich in meinem Porsche fahre, dann bin ich am glücklichsten. So, nein, Mann, Alter, wenn ich ausschlafen kann, dann bin ich am glücklichsten. Wenn ich in der Natur bin, dann bin ich am glücklichsten. Manche Leute sind auch dann einfach am glücklichsten und brauchen dafür nicht irgendwie erst solche ganzen Sachen. Mhm. Deshalb finde ich es wichtig, jetzt auf diese Frage auch ehrlich zu antworten und zu sagen, für mich ist es einfach wichtig, Ruhe, Freizeit zu haben, Zeit mit meinem Hund zu verbringen. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie irgendwas zu erschaffen oder Credits für Arbeit zu bekommen, dann ist eigentlich für mich das zweitschönste Gefühl sozusagen, wenn ich ein Möbel fertig gebaut habe, was ich auch also am besten eigentlich gar nicht auf Social Media teile, sondern wirklich nur für mich, wo ich auch nichts filmen muss, das ist schön, sondern einfach nur für mich baue. Ich habe meine komplette Wohnung so gemacht, es haben mir mega viele Leute aus der Community mega übel genommen und es hieß dann auch so, ja, ob sie wirklich eine Tischlerin ist und ob sie das wirklich kann oder so. Es ist aber sowas Heiliges für mich, dass ich am liebsten tatsächlich, wenn ich könnte, ist nicht auf Instagram. Aber nur das Bauen, weil es ist wie so ein meditativer Prozess. Und wenn es dann fertig ist, dann ist es natürlich, als hättest du ein riesengroßes Mandala gemalt.
Ja, man sieht am Ende, was man getan hat. Und nicht nur einmal, sondern im Idealfall, wenn man das für sich zu Hause macht zum Beispiel, dann steht es da ewig. Man geht jeden Tag dran vorbei und sieht, was man da geschaffen hat.
Ja.
Oder es steht vielleicht bei irgendeinem Kunden oder einer Kundin und man kommt mal wieder vorbei, sieht es nach Wochen oder Monaten mal wieder und es steht immer noch da.
Ja, das Krasse ist, es ist so dauerhaft. Diese Möbel sind so dauerhaft für einen Moment. Also, es klingt verrückt, aber es ist wirklich so. Also manchmal laufe ich an einem Gesellenstück vorbei und denke mir so, irgendwie wirkst du, als wärst du von uns beiden länger da. So. Und das finde ich richtig, richtig schön und spannend und es ist wie in so eine dritte Dimension kommen. Handwerk ist wie Meditation.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort tatsächlich. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn ich selber was mache zu Hause, finde ich das tatsächlich auch sehr beglückend. Ich nähe zum Beispiel total gerne, wenn ich da was fertiggestellt habe, freue ich mich auch immer darüber. Deshalb kann ich das total nachvollziehen, wie schön dann das Gefühl ist, wenn man da was erschaffen hat. Und freue mich total, dass du so offen warst und so viele Einblicke gegeben hast und tatsächlich auch nicht nur positive Sachen dargestellt hast und nochmal gesagt hast, offen und ehrlich, zum Beispiel über die eigenen Sprechen gesprochen hast, aber auch dann so mal aufgezeigt hast, wo es vielleicht auch mal kritische Punkte gibt. Und hoffe oder bin mir ganz sicher, dass es den Hörer und Hörern von unserem Podcast auch viel Freude bereitet hat. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen restlichen Tag. Lasst es euch gut gehen und lieben Dank dir nochmal, Isabel.
Danke euch auch. Danke für die Arbeit, die ihr macht. Und ich freue mich auf nächste Woche und ein weiteres YouTube-Video.